Für die, die heute zum ersten Mal bei uns sind, wir sind zurzeit beschäftigt mit dem Epheserbrief, den wir durchgehen, und heute sind wir schon im vierten Kapitel angekommen. Wir sehen heute, wie Paulus uns ganz konkret und praktisch in sein Thema hineinnimmt. Und er wendet sich, das ist ja das Hauptthema des Epheserbriefes, jetzt auch direkt der Gemeinde zu und auch uns. Er schreibt ja an viele Gemeinden in der Provinz Kleinasien, obwohl der Brief an die Epheser gerichtet ist, ist er sehr wahrscheinlich auch rumgereicht worden an ganz viele Gemeinden und Hauskirchen. Und für Paulus ist die Kirche nicht einfach eine Gruppe von Menschen, die darauf wartet, dass irgendwann das neue Leben eben kommt, auf uns zukommt in der Ewigkeit. Nein, durch Jesus und seinen Sieg über den Tod hat bereits etwas Neues begonnen. Das Königreich Gottes ist mitten unter uns. Und Paulus nimmt diese Zusage Jesu ganz ernst. Gott ist dabei, auch wenn es fast nicht so aussieht. Er ist dabei, diese Welt zu erneuern. Er ist dabei, neu zu schaffen. Und dieses Neue nimmt Gestalt an, in und durch die Kirche in ganz besonderer Weise, durch den Leib Jesu Christi. Sehr wahrscheinlich würden Paulus und die Gemeinden damals sehr erstaunt sein über das, über die Christenheit, die so gewachsen ist, über das Römische Reich hinaus in alle Welt heute, von den ganz kleinen Anfängen. Und diese Neuschöpfung beginnt und entfaltet sich in unserem Alltag. Davon hören wir jetzt im vierten Kapitel. Wir lesen: Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Deshalb heißt es in der Schrift, er ist in die Höhen hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Dass er in die Höhen aufstieg, bedeutet aber auch, dass er vorher herabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Er, der herabkam, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufstieg, damit er Herr über alles ist. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib von Christus, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen und verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt. Ihr habt ihm doch zugehört und kennt die Wahrheit, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist, ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Paulus rechnet damit, dass Einheit möglich ist. Jedoch, wenn wir unsere christliche Landschaft anschauen, so auf und ab, kann man das tatsächlich in Frage stellen. Gibt es das, Einheit in der Christenheit? Nach gut 2000 Jahren ist die Kirche in unzählige Teile zersplittert. Wir Christen haben uns im Trennen beinahe perfektioniert. In meinem Geburtsland Südafrika findet man in fast jedem Quartier mindestens eine Kirche. Und doch, die Vielfalt ist oft nicht Ausdruck von Einheit, sondern eben von Trennung. Trennung ist eine Wurzel des Bösen. Die Trennung von Gott und die Trennung zwischen Menschen. Davon erzählen uns schon die Urgeschichten der Bibel. Und auch Paulus bemängelt das im 1. Korintherbrief. Die einen sagen, schreibt er, ich gehöre zu Apollos, die anderen, ich zu Petrus und wieder andere, ich zu Christus. Doch genau das ist die Art des alten Menschen. Die neue Welt, die Gott schafft, ist anders. Sie ist eine Welt, in der wir eins sind. In Christus, in Gott. Diese neue Art, diese neue Wirklichkeit, diese Neuschöpfung kann, soll und wird jetzt schon in unserem Leben sichtbar werden. Hier in dieser Welt, unter uns, dort, wo wir bereit sind, uns von Jesus verändern zu lassen. Einheit ist möglich. Einheit ist die stärkste Überzeugungskraft, die kraftvollste Botschaft, die wir für diese Welt haben. Stärker als jede Predigt, stärker als jedes Jesus-Zeugnis. Die erste Gemeinde in Jerusalem strahlte etwas von dieser Kraft aus. Einer Kraft, die aus der Einheit in Christus Wirklichkeit wird. Es heißt dort, die Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Und Tertullian, der Kirchenvater, schreibt 200 Jahre nach Christus über die Christen, seht, wie sie einander leben, lieben. Das ist das Zeugnis. Die Liebe unter Christen war das zentrale Erkennungsmerkmal, etwas, das Außenstehende zutiefst beeindruckte. Gott ist in sich eins. Er ist nicht nur einer, sondern er ist der eine Gott, der als Dreieiniger lebt und handelt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ganz wichtig. Gott könnte nicht lieben, wenn er nicht drei wäre. Denn sich selber lieben ist eine fragwürdige Liebe. In diesem wunderbaren Zusammenspiel aber von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sehen wir vollkommene Einheit, lebendig, dynamisch, von Liebe geprägt. Und genau in diese Liebe will Gott uns hineinnehmen. Jesus betet kurz vor seinem Abschied aus diesem Leben dafür, dass wir an dieser Einheit teilhaben möchten. Dass wir hineingenommen werden in die Gemeinschaft Gottes selbst. Gott erwartet nicht Einheit von uns. Er macht uns Teil von ihm, seine Einheit. Er nimmt uns in sich sozusagen hinein. Er will das Haupt des Leibes, er will als das Haupt des Leibes durch uns wirksam sein, dass wir so diese Einheit leben und bezeugen können. Aber da ist etwas, was dazu kommt, die Erkenntnis, ich gehöre zu dem Leib. Ich stelle mir diesen Leib vor, evangelisch, katholisch, orthodox, freikirchlich, pfingstlerisch, Charismatiker, Baptisten, Methodisten, Reformierte, Lutheraner, Vivakirchler. Wir merken, es ist kompliziert. Aber eigentlich braucht es nichts mehr von mir, als mich zu freuen und Gott zu danken, dass ich dazugehören darf, zu seinem Leib. Als Vivakirchler, als Orthodoxer, als Methodist, Baptist oder Lutheraner. Wir sind Glieder an seinem Leib. Paulus greift diesen Wunsch Jesu auf und fasst ihn so zusammen: Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Zu dieser Hoffnung, dass wir eins sind in Jesus. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Wie Gott mit seinen Gliedern umgeht, ist letztlich seine Sache. Aber es ist ganz sicher nicht unsere Aufgabe, einander zu bekämpfen als Glieder am Leib. Wäre doch absurd. Und doch tun wir es. Und schon gar nicht, uns vom Leib zu trennen oder andere abzuhacken, ein Bein oder einen Finger oder was es auch immer sei. Gleichzeitig ist es heilsam und dürfen wir das und sollen wir das auch miteinander ins Gespräch kommen, auch über Kirchen hinweg und Denominationsgrenzen hinweg, gemeinsam zu fragen, was dient dem Leib Christi? Was baut ihn auf? Was lässt ihn leuchten oder was könnte ihm schaden? Das Fundament, die Basis für solche Gespräche und unser gemeinsames Ringen und um Einheit ist uns von Gott gegeben. Paulus bringt es so auf den Punkt. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Das ist die Basis, das ist das Fundament. Ein Herr Jesus Christus, ein Glaube, das heißt das Vertrauen auf ihn. Eine Taufe als Ausdruck des Gehorsams, egal ob Kindertaufe oder Großtaufe. Eine Taufe, ein Gott und Vater, der uns alle trägt und verbindet. Sich auf diese Grundlagen zu besinnen, würde bereits einen großen Schritt hin zur Einheit bedeuten. Und damit kommen wir zum Zweiten. Einheit ist nicht nur ein Geschenk, es wird auch zur Aufgabe. Und für diese Aufgabe hat Gott uns mit Gaben beschenkt. Wir kennen die Gaben, die Paulus hier aufzählt. Es ist keine vollständige Liste jedoch. Vielmehr nennt er einige offensichtliche, bekannte Gaben der damaligen Zeit hier beispielhaft. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Paulus macht deutlich, diese Gaben kommen von Christus her. Er hat sie sozusagen mitgebracht aus seiner Göttlichkeit heraus. Er ist unser Lehrer gewesen, als er Mensch war, und auch heute noch ist er es, indem er seine Gemeinde durch diese Gaben ausrüstet. Es sind Gaben, die ihren Ursprung im Himmel sozusagen haben. Gaben, durch die das Unmögliche möglich wird. Erinnern wir uns an das, was Paulus am Anfang vom Epheserbrief, Kapitel 1, 19 schrieb. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns wirkt, die wir an ihn glauben. Diese Kraft bezieht sich auch auf diese Gaben, die er schenkt. Durch diese Gaben wirkt Gott Großes, Kräftiges, macht er Unmögliches möglich. Und Gott gibt diese Gaben, um Einheit zu schenken. Es besteht kein Zweifel, alle Gaben, die in der Gemeinde eingesetzt werden, sollen dazu beitragen, dass der Leib Christi gut und gesund zusammenwirkt. Dass etwas Schönes entsteht, etwas Aufbauendes, ein wunderbares Gedicht, Poema, wie Paulus es nannte. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer und darf ich ergänzen, Musiker und Techniker, Kinder und Jugendleiter, Handwerker, Mitarbeitende in der Verpflegung, im Postdienst, Gemeindedienst, Gemeindeleiter und so weiter und so fort. Habe ich jemanden ausgelassen? Wer? Sorry, ich habe das. Garten natürlich auch, ja. Und noch mehr. All diese Gaben haben ein Ziel. Sie sollen die Gläubigen für ihren Dienst zurüsten und die Gemeinde, den Leib Christi, in Einheit stärken. Paulus sagt es so, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi aufgebaut werden, bis wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollen Reife, zu vollem Maß der Fülle Christi. Das Ziel ist klar, Einheit im Glauben, Wachstum in der Erkenntnis Jesu und ein Leben, das immer mehr von Christus geprägt ist. Dann werden wir nicht länger unmündig sein, nicht mehr wie Kinder, die sich von jeder neuen Lehre hin und her werfen lassen und dadurch durch geschickte Täuschung verunsichert werden. Merken wir, das einheitliche Zusammenwirken hat bei Paulus in der Gemeinde höchste Priorität. In all unseren Aufgaben, die wir in der Gemeinde wahrnehmen, ist entscheidend, das Ganze im Blick zu behalten, den ganzen Leib. Es geht immer um diesen Leib, immer um die Gemeinschaft, immer um die Einheit. Die Frage ist nicht zuerst, was passiert, was passt mir, was mag ich gerne, sondern wie kann ich dem Leib Christi dienen? Wie kann ich zur Einheit beitragen? Und damit kommen wir zum Leben der Einheit. Einheit leben, darauf kommt es an. Wir können viel über Einheit wissen, studieren, viel verstehen, sie theologisch einordnen, aber dadurch wird sie noch nicht gelebt. So oft scheitern wir an dieser Einheit. Und vielleicht genau deshalb haben sich viele Christen entschieden, Einheit zu vergeistlichen. Das ist heute nicht wirklich möglich, aber wird dann irgendwann sein. Einheit wird auf die Ewigkeit verschoben, auf den Himmel. Was hier als unmöglich erscheint, soll dann dort einmal möglich werden. Doch Jesu Wunsch war ein anderer. In Johannes 17 betet er: Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Gehören wir dazu? Ja, ich glaube schon, oder? Ich glaube für sie alle, dass sie eins sind, wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Merken wir, wie viel an dieser Einheit hängt? Paulus kennt diesen Wunsch Jesu und er macht ihn zu seinem eigenen Anliegen. Er ist überzeugt, Wir als einzelne Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu und auch als Gemeinde und Kirche können und sollen dazu beitragen, nach der Einheit des Leibes Christi zu streben. Und genau deshalb wird Paulus ganz konkret. Gleich am Anfang unseres Abschnittes nennt er sehr praktische Haltungen. Ich fordere euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, schreibt er. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander in Liebe. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, indem ihr den Frieden untereinander wahrt. Ihr seid ein Leib und ein Geist, weil ihr zu einer Hoffnung berufen seid. Ganz konkret nennt Paulus hier Freundlichkeit, Demut, Geduld, einander in Liebe ertragen, die Einheit suchen und bewahren, den Frieden untereinander leben. Das sind keine spektakulären Dinge. Aber genau hier entscheidet sich, ob die Einheit Wirklichkeit wird unter uns. Das sind alles Dinge, die wir tun können. Gell? Wir schaffen es. Wir können es. Es liegt an uns. Ja, wir scheitern immer wieder. Wir machen Fehler. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht immer wieder neu versuchen können. Denn die Vergebung ist uns ja zugesprochen. Der Neuanfang. Immer wieder. Gott will es von uns und er hilft uns auch dabei. Er gibt uns die Kraft. Wir sind jetzt schon zur Einheit berufen. Sie zu wollen, ihr nachzustreben, ihr Gestalt zu geben. Auch wenn alles noch vorläufig bleibt und unvollkommen ist. Einheit ist unsere Berufung heute, weil sie unsere Hoffnung für die Welt, für die neue Welt sichtbar macht. Die Einheit und Liebe, die in unserer Gemeinde, in der Kirche Gestalt gewinnt, ist nicht irrelevant für die Welt. Sie ist die Botschaft der Hoffnung für die Welt. Jesus lebt. Er macht uns neu, heute. Und das bleibt nicht ohne Auswirkungen. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und berufen zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit, sind wir eingeladen, in der Jesus-Art zu leben. Christus, der Heilige Geist und Gott, der Vater, machen es möglich. Amen.